Es könnte das Comeback des Jahres werden. Sucharit Bhakti, einer der frühesten und konsequentesten Corona-Aufklärer, ist zurück. Am Freitag will er die Aufarbeitung der sogenannten Pandemie dort vorantreiben. Genau in dem Gebäude, in dem einst die Täter entschieden. Was Bhakti genau vorhat, erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung. Die Medien verbreiten wieder Hitzepanik. Und die ARD hat genau bei diesem Thema Angst vor auf eins. Und im Interview des Tages Björn Höcke über die angekündigten Blockaden und Gewaltdrohungen rund um den AfD-Bundesparteitag. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf eins. Mehr zum Comeback von Sucharit Bhakti erfahren Sie gleich. Doch zunächst die wichtigsten Meldungen vom Donnerstag. Der Bundestag hat am Donnerstag in erster Lesung über das geplante Gesetz zur Cybersicherheit beraten. Der Gesetzentwurf regelt, wie deutsche Sicherheitsbehörden auf Hackerangriffe aus dem Ausland reagieren sollen. Grundsätzlich stößt das Vorhaben auf breite Zustimmung. Kritik gibt es jedoch an einzelnen Regelungen. So sieht der Entwurf vor, dass bei Maßnahmen zur Abwehr von Cyberangriffen das Grundrecht auf das Fernmeldegeheimnis eingeschränkt werden kann. Die Linksfraktion warnt zudem vor einem gefährlichen Präzedenzfall. Nach ihrer Auffassung bleibt offen, ob Gegenangriffe auf Cyberattacken anderer Staaten bereits als kriegerische Handlung gelten könnten. Ebenso sei unklar, ob in einem solchen Fall die Zustimmung des Bundestages erforderlich wäre. Diese parlamentarische Zustimmung ist als sogenannter Parlamentsvorbehalt etwa bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr vorgesehen. Die linken Abgeordnete Donata Vogtschmidt warf der Bundesregierung von Bundeskanzler Friedrich Merz vor, genau diese Frage bewusst zu verschleiern.
Ganz zu schweigen vom Zustimmungsvorbehalt des Parlaments sollte sich herausstellen, dass es sich formal um einen bewaffneten Angriff handelt. Die wissenschaftlichen Dienste stellen ausdrücklich dar, dass dies bei aktiver Cyberabwehr ein realistisches Szenario ist, das mitgedacht werden muss. Aber nichts davon lese ich in dem Gesetzentwurf und auch nichts davon lese ich in der Antwort der Bundesregierung auf meine parlamentarische Frage danach. Ich habe Sie letzte Woche gefragt, ob im Falle der Zerstörung von feindlicher IT-Infrastruktur im Ausland durch Cyberangriffe das Zustimmungsvorbehalt des Parlaments greifen müsste. Ihre Antwort, und ich zitiere, zu hypothetischen Fragen äußert sich die Bundesregierung grundsätzlich nicht. Hypothetisch ist diese erste Lesung des Gesetzentwurfs, in der es um das Stören und Zerstören feindlicher IT-Infrastruktur geht, wie Herr Dobrindt selbst ausführte, gerade etwa hypothetisch.
Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen verschärfen sich weiter. Nach bisher unbestätigten Berichten soll die französische Marine am Donnerstag vor Sizilien einen Tanker geentert haben, der russisches Öl transportierte. Ein Video des Einsatzes veröffentlichte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf seinem Ex-Kanal. Zugleich deutete er an, dass weitere derartige Aktionen folgen könnten. Wo sich der Tanker zum Zeitpunkt des Zwischenfalls befand, ist bislang unklar. Offen ist insbesondere, ob das Schiff in internationalen oder in italienischen Hoheitsgewässern gestoppt wurde. Russland hat den Vorfall bisher weder bestätigt noch dementiert. Bereits vor 3 Wochen hatte es einen ähnlichen Zwischenfall gegeben. Damals stoppte die britische Marine einen Tanker, der russisches Öl aus dem Ostseehafen Ust-Luga transportierte. Die britische Regierung kündigte jetzt an, die Ladung von rund 100.000 Tonnen Rohöl verkaufen zu wollen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach mit Blick auf den geplanten Verkauf von piratenähnlichen Methoden. Moskau werde rechtliche Schritte sowohl gegen mögliche Verkäufer als auch gegen mögliche Käufer prüfen. Auf der Kieler Woche, dem größten Segelfest Deutschlands, ist es zu einem Skandal um das Zeigen der deutschen Nationalfarben gekommen. Darüber berichteten die Kieler Nachrichten. Demnach wollte eine Besucherin den sogenannten Muddymarkt, eine Teilveranstaltung der Kieler Woche, betreten. Ein Ordner verweigerte ihr jedoch den Zutritt. Die Zeitung zitiert die Frau mit den Worten: Kurz nach unserer Ankunft kam ein Sicherheitsmann auf mich zu und forderte mich auf, mein Deutschland-Trikot auszuziehen, es umgedreht zu tragen oder die Nationalsymbole darauf abzudecken. Nach Angaben der Betroffenen begründete der Ordner dies ausdrücklich damit, es handle sich um eine linke Veranstaltung, bei der Nationalfarben nicht erwünscht seien. Die Frau weigerte sich, dieser Aufforderung nachzukommen und verließ das Gelände. Nach Angaben der Kieler Nachrichten blieb es nicht bei diesem einen Vorfall. Bei der Stadt gingen offenbar so viele Beschwerden ein, dass sie ein Gespräch mit dem Veranstalter führte. Dieser hat sich inzwischen von den Vorfällen distanziert. Während der Corona-Zeit gehörte Professor Sucharit Bhakti zu den bekanntesten und frühesten Kritikern der staatlichen Maßnahmen. Mittlerweile zog sich der Mediziner weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Doch jetzt kehrt der 79-Jährige zurück. Am Freitag wird Bhakti erstmals in einem offiziellen Aufarbeitungsgremium auftreten. In der Corona-Enquete-Kommission des Brandenburger Landtags. Dort findet das öffentliche Fachgespräch Grundlagen der Impfprävention, Impfkampagne, einrichtungsbezogene Impfpflicht und G-Regeln statt. Eingeladen sind neben Bhakti unter anderem der Rechtsanwalt Ralf Ludwig sowie der frühere WHO-Virologe Klaus Stöhr. Der Ort für Bhaktis Rückkehr ist durchaus bemerkenswert, denn die Corona-Enquete-Kommission in Brandenburg gilt bislang als vergleichsweise sachlich und faktenorientiert. Beobachter sehen darin einen deutlichen Kontrast zum entsprechenden Gremium des Bundestages. Zu einer gegenseitigen Versöhnung kam es allerdings auch in Potsdam bislang nicht. Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte zu Beginn der Corona-Zeit vorausgesagt, dass man sich später gegenseitig werde verzeihen müssen. Sucharit Bhakti widersprach dieser Haltung stets. So auch im November 2023 gegenüber auf 1.
Die Zeit ist nicht da, die Zeit ist nicht gekommen. Die Zeit ist gekommen, dass Sie sich entschuldigen. Die anderen haben nichts zu entschuldigen. Gegenseitig, was heißt gegenseitig? Wenn jemand wie Spahn, der, ich glaube, ein Mitwisser ist in einem der gigantischsten Medizinverbrechen aller Zeiten, nicht jetzt um Verzeihung bittet, dann entlarvt er sich. Ich erwarte auch nicht, dass er irgendwas sagt. Er wird es auch nicht tun. Das Böse, was Sie getan haben, ist so unendlich, dass ich selbst nicht bereit bin, zu verzeihen.
Ob Sucharit Bhakti seine Haltung inzwischen geändert hat, wird sich möglicherweise am Freitag zeigen. Auf 1 ist in Potsdam vor Ort und berichtet über Bhaktis ersten öffentlichen Auftritt seit längerer Zeit. Auch Sucharit Bhakti musste sich vor Gericht verantworten, wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung. Zu einer Haftstrafe kam es jedoch nicht. Anders erging es der Ärztin Bianca Witschel. Die Medizinerin aus Moritzburg bei Dresden verbüßt derzeit eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten wegen der Ausstellung sogenannter unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Nun droht ihr offenbar ein weiteres Strafverfahren. Das berichtet der Publizist David Berger unter Berufung auf Witschels Rechtsanwalt Wilfried Schmitz. Demnach strebt die Staatsanwaltschaft eine weitere Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren an. Der Verleger Michael Hauke, Herausgeber mehrerer Anzeigenblätter im Berliner Umland, besuchte Bianca Witschel vor wenigen Wochen im Gefängnis. Im Gespräch mit Martin Müller-Mertens zeigte er sich überzeugt. Sollte das Ziel der Justiz sein, Bianca Witschel zu brechen, werde dies nicht gelingen.
Sie wird vorher stark gewesen sein und sie ist es jetzt auch. Und ich glaube tatsächlich, das, was Sie sagen, sie wächst an dieser Situation, weil sie auch mitbekommt, dass sie ein Symbol ist. Und sie ist ein Symbol für dieses unglaubliche Corona-Unrecht. Sie ist ein Symbol für diese Corona-Diktatur. Und sie ist ein Symbol für die Freiheit und den Freiheitswillen der Menschen. Und ich glaube, dass ihr das, trotzdem man sie weggesperrt hat, dass ihr das sehr bewusst ist. Und das wird sie auch stärken.
Nach Ansicht von Michael Hauke trägt jedoch nicht nur die Staatsanwaltschaft Verantwortung. Auch das Gericht stehe in der Kritik. Hauke erinnerte daran, dass derselbe Richter wenige Wochen zuvor einen Schwerverbrecher nicht ins Gefängnis geschickt hatte.
Dieser Jürgen Scheurich, dieser Richter, hat 3 Monate vorher, bevor er Bianca Witschel zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt hat, einen dreifachen Vergewaltiger auf Bewährung freigelassen. Und ich sage mal so, da muss ja jeder Mensch mit Herz irgendwie die Gewichtung sehen. Und wenn ich jetzt einen dreifachen Vergewaltiger, der ein schwerst traumatisiertes Opfer produziert hat, diese Frau war nicht mal in der Lage, vor Gericht auszusagen, die ist für ihr Leben gezeichnet. Und diesen Vergewaltiger lässt der auf Bewährung frei. Und die Ärztin, die so vielen Menschen geholfen hat, die aber gegen das Narrativ verstoßen hat, die sperrt er für 2 Jahre und 8 Monate ein.
Das vollständige Interview mit Michael Hauke sehen Sie exklusiv auf www.auf1.tv. Die Inhaftierung von Dr. Bianca Witschel könnte einer der großen Justizskandale unserer Zeit sein. Doch sachliche Informationen zu dem Fall finden Sie nahezu ausschließlich bei Auf 1. Ihre Spende unter www.auf1.tv unterstützen hilft unserer Aufklärungsarbeit. Der österreichische Rundfunk schürt aktuell Panik vor den steigenden Temperaturen. So meldete die Hauptnachrichtensendung Zeit im Bild vor kurzem tödliche Hitze. 449 Menschen sind im Sommer 2025 in Österreich an den Folgen von Hitze gestorben. Dabei beruft sich der Sender auf Zahlen der österreichischen Gesundheitsagentur AGES. Unerwähnt bleibt jedoch ein entscheidender Punkt. Eine offizielle Todesursache Hitze gibt es nicht. Auf keinem Totenschein wird Hitze als Todesursache eingetragen. Deshalb werden sogenannte Hitzetote von der AGES nicht individuell gezählt, sondern statistisch geschätzt. Dafür wird die Zahl der Todesfälle in besonders heißen Wochen mit dem Durchschnitt früherer Jahre verglichen. Die zusätzliche Sterblichkeit wird anschließend den hohen Temperaturen zugerechnet. Diese Methode ist kein Einzelfall. Bereits im Mai wurde bekannt, dass in Frankreich auch Menschen als Hitzetote erfasst wurden, die beim Baden ertrunken waren. Kritik an der Berichterstattung über sogenannte Hitzetote bleibt offenbar nicht unbeachtet. Auch die Tagesschau griff das Thema am Freitagvormittag auf. In einem Beitrag äußert sie sich besorgt über eine aus ihrer Sicht stattfindende Relativierung der Hitzewelle. Dabei nimmt sie auch mehrfach Bezug auf die Berichterstattung von Auf 1. Wörtlich heißt es, so schreibt das Online-Portal Auf 1 etwa von Hitzehysterie in der Systempresse. Mainstream-Medien erfinden wieder Hitzetote oder der Panikmache zum Klimawandel. Auffällig ist jedoch, während die ARD die Berichterstattung von Auf 1 kritisiert, geht sie auf die inhaltlichen Argumente zu den sogenannten Hitzetoten nicht näher ein. 3 Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern bleibt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ohne eigene Regierungsmehrheit. Das geht aus einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Nordkurier hervor. Die Erhebungen der Zeitung sehen die SPD traditionell etwas stärker und die AfD etwas schwächer als viele andere Umfragen. Dennoch reicht es für Schwesig auch nach diesen Zahlen nicht für eine stabile Mehrheit. Demnach kommt die SPD auf 28%. Die AfD liegt bei 35%. Die CDU erreicht 10, die Linke 11%. Das BSW wäre mit 6% im Landtag vertreten. Grüne und FDP würden dagegen an der 5%-Hürde scheitern. Selbst ein Bündnis der SPD mit den Linken oder mit der CDU würde nach diesen Zahlen nicht für eine Mehrheit reichen. Da CDU und Linke eine Zusammenarbeit ausschließen, bliebe Manuela Schwesig nach jetzigem Stand nur die Möglichkeit einer Minderheitsregierung. Der neue ungarische Ministerpräsident Peter Modyar arbeitet mit Hochdruck daran, zentrale politische Positionen seines Vorgängers Viktor Orbán rückgängig zu machen. Bereits gestern berichtete Auf 1 über Modyars Begrüßung der Budapester Gay Pride-Parade. Doch auch in der Außen- und Sicherheitspolitik zeichnet sich ein deutlicher Kurswechsel ab. So unterstützt Modyar inzwischen die Sanktionspolitik der Europäischen Union gegen Russland. Zudem hob er das Veto Viktor Orbáns gegen den geplanten EU-Kredit für die Ukraine auf. Dadurch konnten nach Angaben der Europäischen Union weitere 90 Milliarden Euro an Kiew fließen. Hinzu kommen rund 40 Milliarden Euro aus dem EU-Waffenerstattungsprogramm. Darüber übernimmt Brüssel einen Teil der Kosten für Waffenlieferungen an die Ukraine. Nach Ansicht von Beobachtern trägt Modyar damit zur weiteren Finanzierung des Krieges bei. Im Wahlkampf hatte er sich dagegen noch deutlich skeptischer zur Ukraine-Politik der Europäischen Union geäußert. Am Donnerstag wurde im österreichischen Nationalrat der Untersuchungsausschuss zum rätselhaften Tod des früheren Justizsektionschefs Christian Pilnacek fortgesetzt. Im Mittelpunkt standen diesmal gerichtsmedizinische Fragen. Als Sachverständiger wurde unter anderem der Berliner Rechtsmediziner Michael Zokos gehört. Bereits zu Beginn seiner Aussage äußerte Zokos Zweifel an der offiziell festgestellten Todesursache Ertrinken. Nach seinen Angaben hätten an Pilnaceks Leiche zahlreiche für einen Ertrinkungstod typische Merkmale gefehlt. So würden Wasserleichen in der Regel bäuchlings aufgefunden. Bei Pilnacek sei das nicht der Fall gewesen. Auch einen gelegentlich vermuteten Tod durch Unterkühlung im Donauwasser schloss Zokos ausdrücklich aus. Zudem kritisierte der Gerichtsmediziner den ungewöhnlich langen Zeitraum bis zur Obduktion. In vergleichbaren Fällen erfolge diese normalerweise innerhalb weniger Stunden. Im Fall Pilnacek habe sie jedoch erst nach 6 Tagen stattgefunden. Einen Grund dafür konnte Zokos nicht nennen. Bei Redaktionsschluss dauerte die Anhörung noch an. Am Mittwoch lehnte der Thüringer Landtag einen Antrag zum Schutz des bevorstehenden AfD-Bundesparteitags vor Blockaden ab. Auf 1 berichtete bereits gestern aus Erfurt. Im Anschluss an die Debatte sprach Martin Müller-Mertens mit dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke. Dabei erhob Höcke schwere Vorwürfe gegen den Staat und die geplanten Proteste.
In etwa einer Woche, anderthalb Wochen, da könnte hier in Erfurt, wo wir jetzt gerade sind, Ausnahmezustand herrschen. Jetzt vielleicht nicht im Landtag, aber auf den Straßen. Denn verschiedene Gruppen, man nennt sie wohl Zivilgesellschaft, haben angekündigt, den AfD-Bundestagsparteitag zu verhindern, mit welchen Mitteln auch immer. Heute hat der Landtag in Thüringen darüber gesprochen, darüber debattiert. Und ich fand am interessantesten fast die Äußerung von Sven Künzelheister, glaube ich, aus vom BSW, der sagt, eigentlich diskutieren wir hier über eine Selbstverständlichkeit. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, dass wir jetzt hier über eine Selbstverständlichkeit diskutieren müssen?
Ja, was sagt das über unsere Demokratie aus? Ich habe es ja zum Eingang meiner Rede auch betont, auch indem ich aus Demokratie die Volksherrschaft gemacht habe. Was sagt das über unsere Volksherrschaft, über den Zustand unserer Volksherrschaft aus, wenn die mit Abstand nach Umfragen beliebteste Partei im Volk Sorge haben muss, dass ihr Bundesparteitag nicht stattfinden kann? Und das ist ja immer wieder wichtig zu betonen. Es geht nicht nur darum, dass wir unsere Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit als Parteipolitik auch leben können, einer Parteipolitik einer zugelassenen Partei, sondern dass wir auch eine Verpflichtung nach dem Parteiengesetz haben, das höchste Organ, nämlich den Bundesparteitag, alle 2 Jahre durchzuführen, um die innere Demokratie auch zu leben. Das heißt, man versucht durch die Verhinderung dieses Parteitages eigentlich auch in die Verfasstheit der Partei beziehungsweise in das Verfassungsleben einzugreifen und in zerstörerischer Art und Weise. Also wirklich skandalöse Zustände, die sich hier abzeichnen, muss man sagen. Natürlich ist das noch Zukunftsmusik. Das heißt, wir haben noch eine gute Woche Zeit, bis dann das Ereignis wirklich stattfindet. Aber wir sind in großer Sorge, weil es einfach eine unheimliche Mobilisierung gibt. Es gibt Flugblätter, die in die Briefkästen Erfurts gehen und wandern. Tausende, in denen eben dann auch Aussagen draufstehen, wie dass dieser Parteitag verhindert werden soll. Das geht hier nicht, und das will ja gar keiner in Abrede stellen, dass auch Gegendemonstranten ihr Recht auf Versammlungsfreiheit ausüben können. Das soll so sein, aber bitte friedlich und ohne die Ankündigung, unseren Parteitag, den wir ja durchführen müssen, zu verhindern. Das hat ein Geschmäckle, und andere Dinge haben auch ein Geschmäckle, die habe ich heute in meiner Rede auch thematisiert im Rahmen der Zeit, die ich hatte.
Jetzt gibt es solche Störungsversuche, solche Verhinderungsversuche nicht zum ersten Mal. Im vergangenen Jahr gab es den Parteitag in Riesa. Im Ende vergangenen Jahres die Gründung der neuen Jugendorganisation, wo ebenfalls massiv verhindert oder am Ende nicht verhindert, aber zumindest behindert wurde. Man soll nicht immer vom Bürgerkrieg reden, weil das ist dann doch noch mal eine Stufe höher. Aber wie stark sind wir denn in einer Auseinandersetzung, die in diese Richtung geht?
Ja, die Polarisierung nimmt auf jeden Fall zu. Ich meine, wenn man die Redebeiträge der Linken heute im Plenarsaal hier im Erfurter Landtag verfolgt hat, dann weiß man, in welchen Kategorien die denken. Das sind halt wirkliche Hardcore-Ideologen, die Welt leider auch in Schwarz und Weiß einteilen und nicht erkennen wollen, dass es ganz viele Grauschattierungen im Leben eines einzelnen Menschen wie auch einer Gesellschaft gibt. Ja, das ist sehr bedauerlich und vor allen Dingen haben wir seit Jahrzehnten eben die schlechte Entwicklung, dass man die Kräfte, die immer wieder dafür sorgen, dass solche Ereignisse aus dem Ruder laufen, wie zum Beispiel Parteitage der AfD, ja durch den Steuerzahler genährt worden sind. Das habe ich in meiner Rede heute auch nochmal ausgeführt. Wir haben seit 2001 den sogenannten Aufstand der Anständigen, aus dem resultierte der Kampf gegen rechts, als wenn es in einer Partei verboten wäre, rechts zu sein. Aber der Staat hat sich das auf die Fahne geschrieben. Hintergrund war damals ein Anschlag auf eine Düsseldorfer Synagoge. Später kam man raus, die Attentäter in Anführungszeichen waren Araber, aber das spielte keine Rolle mehr. Es gab dann einzelne Projekte. Ich glaube, das erste Projekt hieß Jugend für Demokratie und Toleranz mit wenigen Millionen Euro oder damals noch Mark untersetzt. 2001 war das, wenn ich mich recht erinnere. Und dann ging Schlag auf Schlag. Dann kam das Demokratie-Leben-Programm 2015, mittlerweile über 200 Millionen Euro stark. Wir haben kommunale Programme für die bunte Zivilgesellschaft, Landesprogramme, Bundesprogramme und sogar das EU-Programm, das sogenannte CARF-Programm, das eben auch diese bunte Zivilgesellschaft nährt. Insgesamt sind das Milliarden, die jedes Jahr vom Steuerzahler in Europa aufgebracht werden. Und ja, so ist eben eine Zivilgesellschaft entstanden. Das Kartellparteienwesen hat sich eine Zivilgesellschaft geschaffen als Parteivorfeld, die auf Knopfdruck aktiviert werden kann und die Aufgabe hat, Volk zu simulieren und vor allen Dingen Mehrheit zu simulieren. Denn das ist ja das, woran sich leider der Durchschnittsbürger immer noch orientiert. Wo ist die Mehrheit? Das ist leider menschlicher.
Das vollständige Interview mit Björn Höcke finden Sie unter www.auf1.tv. Während die Systempresse Björn Höcke dämonisiert, lässt auf 1 ihn ungefiltert zu Wort kommen. So können Sie sich Ihren eigenen Eindruck des Thüringer AfD-Chefs bilden. Mit einem Klick auf das Spendenformular unterstützen Sie eine Berichterstattung, die die Zuschauer nicht bevormunden will. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.